Wie ein guter Freund und Kollege mit Jura-Hintergrund immer zu sagen pflegt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das gilt natürlich auch für EigentümerInnen und daher schauen wir uns in trauter Regelmäßigkeit auch mal Urteile an, die an der einen oder anderen Stelle auch mal etwas skurril sind, aber nichtsdestotrotz auch Praxisrelevanz für dich als Vermieterin haben können. Und da würde ich einfach mal sagen, wir springen jetzt rein, schauen uns mal aktuelle Urteile an und sehen mal, was wir daraus mitnehmen können. Also, Abfahrt! Also, ein sehr klassisches Modell ist es ja im Prinzip, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, es in Eigentumswohnung umzuwandeln, um einzelne Einheiten dann an private Käufer weiterzuverkaufen. Das klingt erstmal nach einem klassischen Modell, vor allen Dingen, wenn man es auch als GmbH macht und dann halt weiterverkauft. Aber tatsächlich aufgepasst. Sobald ein privater Käufer Eigenbedarf anmeldet, dann greift § 577a BGB die berühmte Kündigungssperrfrist. Normalerweise 3 Jahre, in Städten wie München sogar 10 Jahre. Und jetzt hat das BGH klargestellt, diese Sperrfrist läuft nicht ab dem Zeitpunkt, an dem diese GmbH das Haus übernommen und in Eigentum aufgeteilt hat, sondern erst ab dem Kauf durch den privaten Erwerber. Das heißt, die Uhr tickt später und die Mieter sind entsprechend länger geschützt. Der konkrete Fall sah hier so aus, dass 2011, 2012 eine GmbH und Co. KG das Haus erworben hat und in Eigentumswohnung umgewandelt hat. Ab 2016, 2017 wurden dann diese Wohnungen verkauft an private Käufer, Grundbucheintrag eben auch 2017. 2022 kam dann die Eigenbedarfskündigung durch den Käufer und der BGH sagte, nee, so geht das nicht. Die Sperrfrist von 10 Monaten, die läuft eben in München volle 10 Jahre bis eben 2027. Das Ziel der Richterin ist dabei klar, die wollen verhindern, dass Investoren oder Käufer durch Konstruktionen wie das Münchner Modell diese Schutzfrist eben verkürzen und § 577a Absatz 1a BGB, der gewisse Umgehung regelt, der greift bei einer GmbH und Co. KG eben nicht. Was ist hier also das Fazit? Mehr Geduld einplanen. Auch wenn Objekt schon Jahre zuvor durch eine Gesellschaft gekauft und umgewandelt wurde, beginnt die Sperrfrist für Eigenbedarf eben erst mit dem privaten Erwerber. Wer also Wohnung als Kapitalanlage oder zur Eigennutzung kauft, der muss wissen, Eigenbedarfskündigungen können in Ballungsräumen für sehr lange Zeit auf diese Weise blockiert sein. Den zweiten Fall fand ich ehrlich gesagt relativ skurril, schon so wie er angefangen hat, aber stellen wir uns das einfach mal vor. In einer Wohnung, da eskaliert ein Streit zwischen 2 Ehemännern, beide Mieter. Einer ruft die Polizei, die Beamten kommen, klopfen, aber niemand macht auf. Aus Sorge um eine Gefährdungssituation treten die eben die Tür ein. Das Resultat, kaputte Tür und Türrahmen und eine Schadensersatzforderung von über 17.000 Euro durch den Vermieter. Also ein ziemliches Drama. Jetzt die spannende Frage, wer zahlt dafür? Ist es jetzt der Staat, ist es die Polizei oder Überraschung die Mieter? Laut dem Landgericht Köln lautet die Antwort, die Mieter. Warum? Eben ganz einfach, obwohl die Polizei die Tür beschädigte, war das Verhalten der Mieter, nämlich das beharrliche Nichtöffnen, der Auslöser. Die Polizei hat eben nur reagiert, die Maßnahme war rechtmäßig unter den Umständen und auch verhältnismäßig. Die Mieter müssen die Verantwortung übernehmen und der Schaden wird ihnen zugerechnet. Aber anders als die Vermieterin erhofft hatte, wurde nicht die volle Summe bewilligt. Ein Gutachter, der schätzte den tatsächlichen Schaden auf rund nur 2.135,60 Euro. Genau dieser Betrag wurde den Mietern auch auferlegt. Alles darüber und die Forderung gegen einen ehemaligen Mitmieter, der nicht vor Ort war, hat das Gericht eben abgewiesen. Zum Vergleich, das BGH hat in einem anderen Fall, da ging es um Drogenversteck, auch mal anders entschieden. Dort gab es keine Haftung. Der entscheidende Unterschied, die Polizei wurde da nicht durch das Verhalten des Mieters herausgefordert. In unserem Fall, den wir hier besprochen haben, aber schon. Hier war das Nichthandeln der Mieter eben der Anlass für den Einsatz. Das machte den Unterschied und da sieht man, hier geht es ums Detail und die Juristen können sich hier auf jeden Fall trefflich streiten. Jetzt ein Fall, den ich wirklich interessant fand, weil da ging es jetzt wirklich mal um den Unterschied zwischen einer Barkaution und einer Bürgschaft. Zumindest hatte das hier eine wirkliche Relevanz. Also, stellen wir uns mal vor, wir vermieten jetzt eine Wohnung samt Tiefgarage. Im Mietvertrag steht glasklar, als Sicherheit gibt es eine Bankbürgschaft. Alles easy, der Mieter zieht ein, aber die Bürgschaft bringt er nicht. Was macht man also? Ja, fristlose Kündigung war hier im Raum. Amts- und Landgericht meinten auch, völlig logisch, Verzug bleibt Verzug, da gibt's nichts zu rütteln. Aber dann kam der Paukenschlag aus Karlsruhe. Der BGH, der winkte ab und sagt, Moment mal, die Vorschrift für die fristlose Kündigung bei fehlender Kaution, die greift nur, wenn es um eine Barkaution geht. Eine Bürgschaft, die zählt eben nicht. Das heißt, eine fristlose Kündigung nur wegen fehlender Bankwirtschaft ist unzulässig. In dem Fall ging es um rund 4.400 Euro Kaution für Wohnung plus Stellplatz. Der BGH, der stellt klar, eine Bürgschaft ist keine Geldleistung im Sinne des Gesetzes, also kein Grund für den juristischen Notausknopf, könnte man hier sagen. Das heißt also, für uns als VermieterInnen, wir können nicht einfach fristlos kündigen, wenn die Bürgschaft nicht kommt. Aber das Spiel ist auch nicht ganz einfach verloren. Der BGH hat den Fall ans Landgericht zurückgeschickt. Dort muss wirklich geprüft werden, ob vielleicht eine ordentliche Kündigung oder eine andere Pflichtverletzung greifen würde. Jetzt ein Fall, den ich wirklich interessant fand, weil da ging es jetzt wirklich mal um den Unterschied zwischen einer Barkaution und einer Bürgschaft. Zumindest hatte das hier eine wirkliche Relevanz. Also, stellen wir uns mal vor, wir vermieten jetzt eine Wohnung samt Tiefgarage. Im Mietvertrag steht glasklar, als Sicherheit gibt es eine Bankbürgschaft. Alles easy, der Mieter zieht ein, aber die Bürgschaft bringt er nicht. Was macht man also? Ja, fristlose Kündigung war hier im Raum. Amts- und Landgericht meinten auch, völlig logisch, Verzug bleibt Verzug, da gibt's nichts zu rütteln. Aber dann kam der Paukenschlag aus Karlsruhe. Der BGH, der winkte ab und sagt, Moment mal, die Vorschrift für die fristlose Kündigung bei fehlender Kaution, die greift nur, wenn es um eine Barkaution geht. Eine Bürgschaft, die zählt eben nicht. Das heißt, eine fristlose Kündigung nur wegen fehlender Bankwirtschaft ist unzulässig. In dem Fall ging es um rund 4.400 Euro Kaution für Wohnung plus Stellplatz. Der BGH, der stellt klar, eine Bürgschaft ist keine Geldleistung im Sinne des Gesetzes, also kein Grund für den juristischen Notausknopf, könnte man hier sagen. Das heißt also, für uns als VermieterInnen, wir können nicht einfach fristlos kündigen, wenn die Bürgschaft nicht kommt, aber das Spiel ist auch nicht ganz einfach verloren. Der BGH hat den Fall ans Landgericht zurückgeschickt. Dort muss wirklich geprüft werden, ob vielleicht eine ordentliche Kündigung oder eine andere Pflichtverletzung greifen würde. Es gibt auch immer wieder Urteile, die direkt in die Verkaufspraxis reinspielen. Aus Mai dieses Jahres haben wir da ein Urteil, da ging es um das Vorkaufsrecht der Mieter und die Richter in Karlsruhe haben die Zügel ziemlich locker in Richtung Mieterschutz gestellt. Worum geht's? Normalerweise kennt man ja das Spiel, Paragraph 577 BGB, der regelt das Vorkaufsrecht von MieterInnen, wenn eine Mietwohnung in Eigentum umgewandelt wird und es dann verkauft werden soll. Jetzt hat der BGH gesagt, auch wenn das nicht ausdrücklich im Vertrag drinsteht, kann ein Vorkaufsrecht bestehen, analog angewendet. Das heißt also, wenn die Umstände so sind, als ob das Gesetz greifen würde, dann greift das eben auch. Das Argument steht nicht im Vertrag, also gibt es kein Vorkaufsrecht, das zieht also nicht. Man muss also damit rechnen, dass Mieter einsteigen können, auch wenn man vielleicht dachte, man hätte freie Bahn beim Verkauf. Das heißt also konkret, wer eine Wohnung verkauft, der sollte künftig noch genauer prüfen, ob ein Vorkaufsrecht im Raum steht und das rechtzeitig auch mit einkalkulieren, denn sonst riskiert man nicht nur Ärger, sondern auch eine Rückabwicklung oder ein juristisches Nachspiel, wenn der Mieter sein Recht eben geltend machen will. Das war es jetzt schon für diese Runde. Ich hoffe, ihr fandet den Ausflug in die Rechtsprechung mal ganz interessant. Wir machen das auf jeden Fall häufiger, wenn sich wieder mal ein paar Urteile zusammengesammelt haben, die da halt interessant sind. Wir sind natürlich keine Anwälte, aber versuchen natürlich trotzdem immer ein Auge auf Gerichtsurteile zu haben, die eben Praxisrelevanz haben könnten für uns im täglichen Geschäft. Das war's aber für heute. Ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao.